Herzlich willkommen zum Podcast Im Osten was Neues, heute in einer völlig anderen Besetzung als sonst, mit Pater Konrad von den Zisterziensermönchen aus Neuzelle und mit dem André, nicht aus Neuzelle, und mit mir, Linda. Wir haben heute ein richtig spannendes Thema, und zwar geht es heute mal um Hollywood und um Filme und welchen Einfluss eigentlich die Kirche auf diese Darstellungen hat, beziehungsweise warum gibt es eigentlich in jedem Hollywood-Film trotzdem irgendwie den Wunsch nach Erlösung und den Wunsch irgendwie nach jemandem, der das Gute siegen lässt. Am Anfang wollen wir aber gerne erstmal was beten.
Gerne, ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Amen. Komm, Heiliger Geist, entzünde unsere Herzen, dass wir von dir reden. Komm, Heiliger Gott, erbarme dich unser, steh uns jetzt bei. Amen.
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 Amen, Amen. Ja, André ist bei Amen noch so nicht ganz on fire.
Ja, vielleicht kurz zu mir. Ich genau. bin André, ich bin aus Eisenhüttenstadt, neben Neuzelle. Und ich würde mich als Agnostiker bezeichnen, aber ich glaube schon, dass Religion der Menschheit viel Gutes bringt, was halt auch dazu führt, dass das ein Thema für mich ist. Und ja, ich schwafe viel mit dem Pater Konrad über Filme, wenn wir uns treffen. Und so sind wir auf die Idee gekommen.
Genau, ja, also unser Thema soll ja, wie gesagt, so ein bisschen sein, dass man, also nicht jeder Hollywood-Film wie Matrix und Fünfte Element und Star Wars und so ist ja jetzt erstmal, wo man sich denkt, okay, ja, da geht es ja voll um die katholische Kirche und das ist ja total christentummäßig, aber irgendwie, wenn man so richtig genau hinschaut und wenn man doch nochmal so ein bisschen auch in die Story guckt, findet man Parallelen, ne?
Ja, ja, also also wo ich natürlich auch Filme schaue, ist natürlich jetzt auch sehr persönlich. Ich versuche natürlich, das alles jetzt auch allgemeiner zu halten. Warum ziehen die Blockbuster oder was sind wiederkehrende Themen? Auch jetzt, ich als Gläubiger bin groß geworden, auch im katholischen Milieu und so weiter, da finden sich dann doch offensichtliche Parallelen, sagen wir es mal so, und können es damit auch zusammenhängen, das wäre natürlich jetzt auch so eine religiöse Frage, möchte ich jetzt vielleicht auch gar nicht jetzt dann so drauf eingehen, sondern mehr beim Film bleiben. Dass es sozusagen mehr Menschen was anspricht, mehr eine tiefere Sehnsucht. Ne? Aber vielleicht erstmal, wie die Filme so funktionieren. Also wir haben ja doch bei diesen Blockbustern, also diese Welt, die zerstört ist oder die erlösungsbedürftig ist, sagen wir so, oder rettungsbedürftig. Stark finde ich das bei diesen ganzen Marvel-Filmen, weil wir das ja, klar, die wurden jetzt sehr viele produziert, die sie ja auch. Und also wir haben auch dann immer die Figur, klar der Superheld oder die Superheldin, die dann auch einen ganz speziellen Weg haben, also meistens ein ganz anderes Leben, dann irgendeine Art von Berufungserlebnis haben oder hatten, was in der Vergangenheit liegt, mit sich ihrer Vergangenheit auseinandersetzen müssen, aber gleichzeitig auch loslassen müssen, um das Neue anzunehmen und dann mit ihnen neu erworbenen Fähigkeiten, die ja nicht einfach so toll, super, die habe ich jetzt, sondern die müssen damit ringen, die müssen damit irgendwie umgehen, auch eben in dieser Welt. Und dann, ja, natürlich die Welt vor dem Untergang retten. Das ist ja, sehr häufig die Story, klar.
Ja.
Also das ist so für mich das Augenscheinlichste, was jetzt so die letzten Jahre, aber ich habe jetzt auch vieles nicht gesehen, ja.
Das Ding ist halt immer die Frage, was hat was beeinflusst? Ich meine, die Leidensgeschichte Christus ist ja schon ein paar tausend Jahre alt und hängt in jeder katholischen Kirche aus. Also ich meine, jeder, der mal in der Kirche gewesen ist und sich den Leidensweg angeguckt hat, die 14 Stufen, bis dann vorbei ist, da gibt es dieses klassische Delta. Da gibt es halt den Anfang, da gibt es den Aufstieg, da gibt es den Höhepunkt, beziehungsweise dann halt dieses Herabfallen. Und dann gibt es am Ende eben auch wieder die Wendung, dass alles gut wird. Das ist der klassische Ablauf, wie auch in Hollywood-Filmen oftmals gestrickt ist. Ich meine, klar, es gibt ganz wenige, die anders verlaufen. Aber eben die meisten sind so, wie du es gesagt hast, wie ein Spider-Man im Endeffekt ist auch so aufgebaut. Und dieses Loslassen, dieses Anderwältige, das Erkennen, das Aufwachen ist ein ganz weit verbreitetes Thema. Und wenn ich das darf, würde ich damit auch zur Matrix überleiten, genau. Die wir uns ja als Beispiel herausgenommen haben. Die Matrix ist, ich glaube, Ostern 98 oder 99 rausgekommen.
Ja, 99. Ja.
Ostern.
Naja, wusste ich gar nicht. Ja.
Ich auch nicht.
Damit geht es eigentlich schon los. Die Matrix beginnt damit, dass Trinity, was ja auf gut Deutsch die Heilige Dreifaltigkeit ist, Heilige Dreifaltigkeit redet mit Cypher, der auf Deutsch Schiffre heißt, aber der eindeutig die Judas-Figur darstellen soll, weil er später dann Spoiler-Alarm.
Wer es noch nicht gesehen hat.
Alles, 30 Jahre später. Alles verrät und in Gefahr bringt. Und die beiden, also quasi, ja, ist Judas und aber auch Luzifer so ein bisschen, also diese Stimmen reden miteinander, die Heilige Dreifaltigkeit und er in der Dunkelheit. Dann fängt an, Licht zu kommen, die Schiffrinnen fallen runter. Schiffrinnen? So beginnt dieser Film. Und eigentlich an dem Moment hat niemand drüber nachgedacht, meiner Meinung nach. Vielleicht Leute aus deinem Beruf, aber dass das eigentlich alles schon christliche Sachen sind. Und ich fand das jetzt bei der Recherche nochmal augenöffnend, wie viele Symbole da dabei sind. Und man fragt sich halt jedes Mal auch, ich zumindest, liegt das jetzt daran, dass die Filmemacher christlich geprägt sind? Oder ist das halt einfach etwas, was so tief in uns drin ist, dass das halt, ja, dass das eingebaut werden muss, dass das auftauchen muss. Mhm. Dass das einfach ähnliche Erzählstränge sind. Also es geht weiter. Trinity hat dann die Rolle des Heiligen Geistes. Morpheus ist der Heilige Vater irgendwie und auch ein bisschen der Täufer, Johannes. Mhm.
Der Vorläufer, ja. Mhm.
Weil er ja auch tatsächlich Neo, den man jetzt als Jesus dann eingruppieren müsste, also den Erlöser, er ist der eine, der dann die Erlösung bringt, auch tatsächlich ertauft.
Also der, der
fällt ins Wasser in der echten Welt, nachdem er gestorben ist für die Maschine, wacht auf und ist ein neuer Mensch, lebt aber dann halt in der echten Welt. Aber diese ganze Reise begleitet Morpheus. Morpheus Name ist ja griechisch und dieses Morph ist ja Schöpfen. Mhm. Also auch der Schöpfer steckt da drin. Aber er selbst hat halt nicht die Rolle von Gott, sondern er ist einfach wirklich so ein Begleiter. Deswegen ja, Johannes der Täufer, sagt man. Mhm. Total spannend. Und ja, Trinity auch. Die Trinity bedeutet, wie gesagt, ja Heiliger Geist für den Film. Nicht das ist die Heilige Dreifaltigkeit, aber sie hat die Rolle des Heiligen Geistes. Und dazu hat eine der Quellen gesagt, ja, das ist auf Hebräisch ist das dann Ruah. Und Ruah ist auch der Atem, also der Lebensatem. Was wieder total geil ist, weil sie ja am Ende ihm den Lebensatem einhaucht und damit überhaupt diese Auferstehung möglich macht. Also der Film endet ja so, dass Trinity Neo küsst, wo er eigentlich schon tot sein sollte und er dann wieder aufersteht und ab dann halt der Erlöser ist. Und vorher geht es die ganze Zeit darum, dass er sagt, ich bin nicht der Erlöser. Was auch so ein Thema ist, wie ich gehört habe, dass Jesus immer so sagt, nein, komm, ich doch nicht, Quatsch.
Ach so, ja.
Und dass diese Geschichte, also wirklich der erste Matrix-Teil, wirklich so eins zu eins diese Jesus-Geschichte darstellen. Ich meine, wie gesagt, ich bin Agnostiker, ich kriege das nur am Rande mit, ich bin Weihnachten und Ostern in der Kirche und hänge mit euch rum, aber wow.
Ja. Ja, aber es ist krass, weil was du zwischendurch gesagt hast, fand ich spannend, ob das wirklich von den Filmemachern bewusst so platziert ist oder ob das eigentlich so irgendwie unbewusst in unsere DNA reingeschrieben ist, dass wir uns das immer irgendwie so legen, dass es dann am Ende so passt. Also das finde ich halt spannend, weil ich glaube halt, dass es ganz oft tatsächlich nicht so richtig bewusst platziert ist, dass es manchmal wirklich so Sachen sind, die dann einfach passieren in dem Film, wenn die ihr Buch so schreiben, dass es dann einfach so zusammenpasst und dass man das dann reininterpretiert manchmal auch. Aber warum interpretiere ich denn in was rein? Weil ich das so mir in meinem Kopf so bastle. Also es ist ja dann irgendwie immer so, dass du dann, okay, du guckst dann das und denkst so, ja, das passt ja irgendwie dazu. Und das ist ja bei jedem Disney-Film, bei jedem Marvel-Film, bei jedem, also egal, ob es von den Kinderfilmen bis über diese Science-Fiction-Geschichte geht, du hast es irgendwie immer, dass du es dir so bastelt, dass es deine Sehnsüchte irgendwie bedient. Und in unseren Sehnsüchten ja meistens irgendwie so eine Erlöserfigur drin ist. Also nicht nur meistens, sondern irgendwie wollen wir alle erlöst werden und alle irgendwie soll das bitte nicht schlimm enden. Ja. Und Happy End ist quasi so, das ist schon das Favorite.
Also ich bin schon überzeugt, da ist zu viel christliche, auch wirklich Name-Dropping dabei, als dass das Zufall sein könnte bei der Matrix.
Ja.
Aber was du sagst, die Sache mit dem Bedürfnis, da bin ich ganz bei dir, weil es gibt ein menschliches Grundbedürfnis irgendwie auf Erfüllung und dieses ist eben ganz schwer zu finden. Und diese Erlösungsgeschichte, also ich habe eigentlich alles, aber irgendwas fehlt hier.
Mhm.
Und dann kommt einer und sagt dir, ja, das liegt daran, dass du gar nicht in der echten Welt lebst. Mensch, du machst doch falsch, wach auf.
Ja.
Übrigens auch so ein Thema, ja, wache auf und erkenne die Realität, ist ja auch kommt oft vor in euren Büchern, ist das Erste, was Neo liest von Trinity. Wake up steht da drauf.
Mhm.
Also wirklich aufwachen und die wahre Welt erkennen. Das macht dann am Ende den Menschen in den Filmen, also den Helden in den Filmen, glücklich und komplett und füllt ihn aus. Obwohl er im Zweifel ja dann plötzlich in der kalten, dunklen, lebensfeindlichen
Welt. Genau, also das ist vielleicht auch nochmal sehr gut beobachtet bei The Matrix. Es ist ein Schritt, also die Wahrheit ist hart, für Neo auch. Also die Befreiung aus dieser, aus der Matrix selbst und in die reale Welt. Diese Abkapselung. Also kommt auch kurz Szene vor, also wo er dann ist er wieder angeschlossen wieder in die Matrix drin und so eine Sehnsucht hat oder sagt, ja, da hat er mal Nudeln gegessen oder so. Also das, aber er merkt, das ist vorbei, aber es bleibt, also das haben sie, finde ich, sehr gut beobachtet, diese innere Dynamik oder auch überhaupt die Berufung, also dann, du kennst die Irrwege hier. Und
Matrix ist griechisch auch die Gebärmutter.
Ja, richtig, ja.
Okay. Es ist Wahnsinn. Also wie gesagt.
Ja, das ist nicht zufällig so. Das ist schon auch dann bewusst von den Filmemachern natürlich so platziert. Aber ja, aber ich denke halt auch wirklich schon auch, wie du sagst, dass es dann ja oft so ist, dass man diese ganze eigene Berufungssache da auch gut reininterpretieren kann. Also gerade in diesen ganzen Heldengeschichten, dass du immer, ja, du willst ja eigentlich nicht, du willst ja gar nicht das so, weil eigentlich glaubst du ja, du kannst das alles gar nicht, aber doch irgendwie ist das alles so eine vorherbestimmte Sache und in den Filmen muss sich der Held oder der, wer auch immer, dann ja immer darauf einlassen und das ist ja. im Christentum halt auch so.
Genau, muss ich darauf einlassen und das ist vielleicht auch bei Matrix das nochmal Spezielle, dieser Cypher, er erliegt dieser Versuchung, er weiß, er möchte wieder angeschlossen werden an die Computerwelt und nimmt dann Kontakt mit den Bösen auf, also mit Maschinen. Mhm. Er weiß, dass es eine Illusion ist, aber er möchte da wieder rein. Mhm. Also er möchte von diesem Krieg, von diesem Kampf, das bedeutet halt vielleicht auch mit der Wahrheit konfrontiert zu werden, dieser Kampf, diese inneren Auseinandersetzungen nicht führen. Er möchte ausweichen, aber er stellt sich natürlich auf die böse Seite gleich. Also diese Dynamik ist halt sehr gut.
Nicht nur das, er versucht auch Neo die Sache auszureden, also zumindest Zweifel zu streuen. Also es ist wirklich ganz eindeutig bei ihm, dass er sagt, ja, mein Gott, bist du sicher? Also ich könnte das ja nicht, also wirklich so.
Ja, stimmt, Niveau.
Ganz, ganz interessant, diese vielen Kleinigkeiten bis hin zu Nebukadnezar, dem Schiff von Morpheus, dass die letzte Stadt der Menschen Zion ist. Das sind halt einfach wirklich Sachen, das ist platziert.
Die letzte Reihe der Logos, letzte Reise der Logos, also mit der Logos fährt er in die Maschinenstadt, um zu erlösen. Also Logos, das göttliche Wort. Genau, in der Theologie eine große Rolle. Mhm. Ja.
Und bis hin zu, dass ich glaube, das Lukas-Evangelium damit endet, dass Christus zum Himmel auffährt. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so liegt so ist es. Ich habe mich vorbereitet. und genauso endet der erste Film. Also da ist quasi Schluss, das ist die Sache ist durchgespielt, er ist quasi Jesus geworden oder wie auch immer, also er hat diesen Erlöserstatus und dann fährt er zum Himmel und dann endet der erste Film. Also es ist okay, das ist auf die Nase, ins Gesicht. Okay.
In your face.
Aber es ist nicht schlecht, das ist ein altes Rezept vielleicht, das sich immer bewährt hat, klar, aber es hat auch eben dieses starke Bedürfnis, auch an Erkenntnis. Viele von uns wünschen sich doch, dass das alles hier gar nicht wahr ist und dass es was Besseres gibt da draußen. Das ist aber nicht, was die Matrix macht. Sondern die Matrix sagt eigentlich mehr, die echte Welt ist eigentlich noch schlimmer, du musst nur genau hingucken. Und das wiederum, finde ich, spielt eigentlich schon eher in die christliche Richtung, die dann sagt, nein, dieser Mammon oder dein Haus bauen, dein iPhone kaufen, das ist alles nicht die echte Welt. Und die echte Welt ist grausam, denn da gibt es ganz viele Leute, denen es schlechter geht als dir. Das ist schon eher die Geschichte, die den Erlösten in der Matrix passiert. Weil es sind ganz wenige, die Wahrheit sehen und die versuchen, Gutes zu tun.
Na gut, das ist natürlich jetzt dieser ganze, was sich sehr gut da beschäftigt oder vorbereitet.
Ich habe den Film geliebt.
Ja, ich auch. Gut, Action natürlich, also überhaupt die ganze Machart ist natürlich mega cool mit den, wir sind jetzt ein bisschen so mit den Kameraaufnahmen, die man zum ersten Mal da verwendet hat, diese ersten Einstellungen. Also
Bullet Time,
genau. Ja. Das ist natürlich mega cool. Ich meine, jetzt vielleicht jetzt nochmal auch zu Sprung zu den anderen Filmen zu schaffen oder das Thema vielleicht ein bisschen so durchzuziehen. Wir haben auch ein großes Blockbuster jetzt gehabt, ein bisschen her, schon Dune zum Beispiel, ist ja auch das mit dieser Messias-Geschichte ja auch sehr deutlich. Mhm. Dune 1 und Dune 2, habe ich leider noch nicht geguckt.
Ich auch nicht. könnt ihr mal gucken.
Also was ich eigentlich jetzt auch noch so mal darauf hinführen wollte, ist eigentlich so diese bei Star Wars, also das ist auf eine Weise sehr viel weniger komplex als Matrix. Hm. Gibt noch nicht so viel Dialog. Also ich weiß, ich habe Matrix mehrmals gucken müssen, auch bewusst Stop and Play, um die Dialoge mehrmals zu hören, was da eigentlich gesagt wird, um das zu verstehen. Das hat doch einen philosophischen Anspruch. Star Wars ist viel mehr aus dem Bauchgefühl und trotzdem eine Analogie, also 9 Teile, hat er doch einen gewissen Erfolg. Da ist ja, glaube ich, das Besondere, oder was mir da so aufkommt, dass das religiöse Gefühl an sich plötzlich im Film ist, also die Macht als religiöses Gefühl, als spiritueller Weg, das fühlbar, spürbar, das eine Realitätsveränderung auch ist, also das, den kann man sich öffnen, ganz und vielleicht ganz einfach, ganz simpel gestrickt, dunkel und hell. Mhm. Und je nachdem, wie man sich öffnet sozusagen, ja, wird man halt böser Jedi oder Sith dann, oder dann halt Jedi, und auch dieser Kampf dann, so weitergeht, bis das Böse dann bezwungen ist. Ne? Obwohl sie haben ja dann, das können jetzt auch endlos ins Detail gehen, also Episode 8 dann auch ein bisschen dann wieder so relativiert, sondern wie so ein Yin und Yang-Prinzip ja auch dann eingeführt und so. Aber das ist vielleicht so bei Star Wars dieses mehr Gefühlsbetonte, im Film vorkommt.
Fand ich auch, und es ist eben ein schönes Beispiel gewesen eben für was, wie du schon sagst, was anderes, was nicht ganz so ausufert in Richtung christliche Religionsbilder. Eigentlich, wenn man zum ersten Mal hinguckt, sieht es gar nicht irgendwie religiös aus. Also es ist halt eine Fantasy-Geschichte, es gibt Weltraummagier mit Schwertern und manche von denen können zaubern. Ja? Aber wenn ich es zum Beispiel mit Harry Potter vergleiche, das ist ein ganz anderer Ansatz von Magie. Also Harry Potter, gibt es auch Menschen, die zaubern können, Befähigte, die können das halt, weil sie so geboren sind. Aber obwohl es in beiden Sachen oder in beiden Franchises so abläuft, es gibt welche, die können, es gibt welche, die können nicht, hat man bei dem Star Wars-Ansatz oder bei deren Story haben sie es so gemacht, dass die Macht eigentlich überall ist, alle haben sie, manche können sie spüren und manche können sie nutzen. Mhm. Und davon gibt es welche, die tun's und manche, die lassen's. Und damit ist es sowas Gemeinschaftliches. Sowas, was uns alle umfängt.
Ja,
uns alle
richtig, umgeht. Ja, genau.
Und das wiederum passt halt wieder viel mehr zur Religion. Es ist was, was uns alle umfasst, uns alle umgeht. Wir geben der Macht. Und manche können es nutzen und dann kann man es auch zum Bösen nutzen. Das kommt natürlich auch dazu.
Genau.
Und wie du schon sagtest, es gibt die helle und die dunkle Seite, aber dieser Glaube innerhalb des Franchises ist eben auch nicht unumstößlich, sondern es gibt andere Strömungen, die sagen, nein, es gibt kein hell und dunkel, es gibt einfach nur, was man draus macht. Also man kann auch meinetwegen Kettenblitzer aus den Fingern zum Guten verschießen. Es fällt mir schwer, ein Beispiel dafür zu finden, aber grundsätzlich soll das wohl möglich sein.
Ja.
Witzig. Auf jeden Fall ist die Message halt eine ähnliche. Es ist allumfassend. Es gibt da mehr da draußen und so weiter. Aber was mich wirklich bei den Filmen in letzter Zeit halt gestört hat, war, früher war es so ein bisschen, es könnte jeder sein. Jeder könnte die Macht fühlen und könnte die Macht nutzen. Horch in dich rein, guck genau hin, so, ja, und dann könntest du auch erweckt werden. Und am Ende haben sie irgendwie so ein bisschen den Bogen gekriegt zu, die 2020er waren also alles Familie. Und Rey Skywalker muss jetzt unbedingt, Spoiler-Alarm, nein, ich erzähl's einfach gar nicht, aber Rey Skywalker muss unbedingt deswegen gemacht haben, weil es Familien. Yay. Da haben sie ein bisschen kaputt gemacht. Aber
ja, ich glaube, da sind wir doch beim anderen Problem. Ich glaube, also ich teile es gerne in klassische Trilogie, ich glaube, du ja auch, und in Disney-Trilogie. Beziehungsweise, also gibt es noch die Prequels. Aber
Star Wars-Kenner unter sich.
Ich glaube, da haben sie sich einfach storytechnisch einfach total über den Haufen geworfen und da wusste nicht, in welche Richtung es gehen. Weil es gibt schon diese Andeutung jetzt so Ende Episode 8, wo dieser kleine Junge da steht mit dem Besenstiel so ein bisschen.
Großartig.
Aber kommt überhaupt nicht mehr vor. Also es scheint dann überhaupt keine Rolle zu spielen. Ich glaube, bei Finn hat man so ein bisschen angedeutet, dass er auch machtsensitiv ist, aber dann doch nicht. Also eben, und es kommt läuft auf diese ja letztlich erbliche Machtbefugnis, wie sagt man ja, Kompetenz, dann läuft es dann hinaus. Ja, das war, ja, also das gefällt mir dann auch nicht so. Also, aber ich glaube, das sind dann andere Überlegungen, die das dann leider ein bisschen so versandet haben, eigentlich diese Idee. Ja.
Wer Star Wars mag, dem empfehle ich definitiv, Bücher zu lesen und auch die älteren Bücher, die jetzt unter Legends laufen und früher Extended Universe hießen, also mit dem Erscheinen der letzten Trilogie, sind die quasi ja nicht mehr aktuell und sind in einer anderen Zeitlinie verschoben worden. Schlimm. Aber der Punkt ist, in den vielen, vielen Büchern gibt es eben viel mehr. Und da gibt es auch eine bessere Beschäftigung mit diesen Themen. Da gibt es diese anderen Strömungen, da gibt es dann die Vorgeschichte, also tausende Jahre vor Luke Skywalker. Und dort eben auch diese Vermischung, diese graue Seite der Macht und Leute, die halt vom einen zum anderen konvertieren und sagen, hey, ist alles das Gleiche. Also wirklich, und auch eben Strömungen, die man bei uns eher Richtung Buddhismus, Hinduismus beschreiben würde. Leute, die, wie ich gesagt habe, das gar nicht anfassen wollen, also die machtsensitiv sind, aber nur dem hörig sein wollen oder eben das machen wollen, was die Macht sagt. Aber eben andere, die sagen, okay, es gibt die Macht, wir könnten sie nutzen, aber wir tun es nicht, weil wenn wir das tun, dann fehlt sie woanders. Das ist auch ein Glaube.
Ja.
Also
ja.
Die haben, und das gibt es alles in den Filmen nicht, deswegen.
Ja, aber vielleicht auch nochmal, genau, Buddhismus hat es angesprochen, all diese Dinge, also auch Machtgefühl, auch das Gefühlsbetonte ist ja stärker, auch Religions, also mehr so als dieses, wir gehören zusammen, zusammengehalten. Und trotzdem hat man natürlich, ich glaube, wo wir jetzt auch wieder zum ersten Punkt dann kommen, oder einer der ersten Punkte, wo wir, glaube ich, diese Sehnsüchte haben, auch da gibt es diesen Anakin, Skywalker, sein tragisches Schicksal, der irgendwie Erlöser hätte sein können, es ist dann sein Sohn, und aber auch er am Ende, darauf möchte ich hinaus dann, oder Episode 6, ja, die Kurve kriegt, indem er sozusagen umkehrt, also vom Bösen lässt, also sein Sohn hat an das Gute in ihm geglaubt, das siegt dann letztlich, also er kann, reißt das Ruder rum und vernichtet das böse Imperator, vorläufig zumindest. Und dann, aber auch da steckt es eben drin, also diese Erlöserfigur in einer Person, in diesem tragischen Schicksal, halb Roboter, halb Mensch und so weiter, kann man dann auch unglaublich in die Tiefe gehen.
Ich muss da einwerfen, so im Teenager-Alter habe ich mich halt schon gefragt, okay Jungs, ihr habt also ungefähr 2 Sith und ihr habt ungefähr, keine Ahnung, 2000 Jedi, von denen wir wissen. Und es kommt einer, der soll die Balance bringen. Was habt ihr geglaubt, was passieren wird? Genau das passiert. Es gibt am Ende ungefähr 2 Jedi, von denen man weiß. Und es gibt dann, eigentlich gar keine Sith mehr, von denen man weiß. Das ist das andere Thema, also außer Darth Vader. Aber er reduziert das auf ungefähr Gleichstand. Das ist, was die, wir haben gesagt...
Gleichgewicht, Balance of
Force. Genau, also was vorausgesagt wurde.
Genau.
Gut, aber ja, stimmt, das gibt's. Und natürlich eine Parallele, es gibt Mönche, die zurückgezogen leben, die eigentlich im Zölibat leben, also keine Bindungen, die meisten, das kommt auch drauf an, in welcher Zeit, aber zu den Filmen ist da nichts mit Partnerschaft, weil dann ist man ja angreifbar und so weiter, die sich zurückziehen und nur darauf bedacht sind, die Gemeinschaft zu schützen. Nicht angreifen, sondern verteidigen und dafür alles geben. Ja, das sind natürlich klassische Bilder, sage ich jetzt
mal. Ja.
Ihr seid tolle Jedi-Ritter.
Ja. Aber was ich auch noch spannend fand, was du gerade noch gesagt hast, dass du ja immer diesen geistigen Kampf spiegelt ja auch jede Figur wieder. Also der Anakin, ich bin jetzt nicht so der Profi, aber hat ja auch diese ganze Zeit diesen geistigen Kampf. Genauso haben, weil du vorhin Harry Potter mit reingebracht hast, da ja auch alle immer diese geistigen Kämpfe, die können sich für das Gute oder für das Böse entscheiden und werden die ganze Zeit eigentlich bombardiert, sich doch bitte für das Böse oder für das nicht den Weg, den deren vorbestimmt ist, zu entscheiden, sondern haben irgendwie immer in Konflikt, warum ich das jetzt vielleicht doch lieber nicht machen sollte. Entweder werden sie irgendwie beeinflusst von irgendeiner Figur oder sie selber beeinflussen sich, weil sie sich das nicht zutrauen. Also du hast halt in diesen Filmen immer diesen geistigen Kampf, den ja auch du im realen Leben halt immer führst. Und das ist halt auch immer ganz spannend, dass es dann aber irgendwie immer die Kurve doch dann kriegen zum Guten. Entweder durch die Kinder, durch die eigenen Kinder, wie bei jetzt Anakin Skywalker oder keine Ahnung, bei Harry Potter, weiß nicht, da ist ja die Beeinflussung, glaube ich, irgendwie diese, weiß nicht, Voldemort heißt da, glaube ich, der Böse.
Ja,
ich gerade überlegt, wie er heißt. Der die ja alle irgendwie beeinflusst und da irgendwie über irgendwelche anderen. Also es ist ja der Einfluss, egal wo er herkommt, meistens von außen. Und dass du dann deine innere Stärke finden musst, um das zu überwinden und das ja dann irgendwie wieder auf diesen Berufungsweg
zählt. Yoda beschreibt es als den leichten Weg. Verführerisch.
Die
dunkle Seite der Macht beschreibt.
Nachgeben sozusagen.
Und das ist tatsächlich in Harry Potter ja dann auch so. Also Voldemort ist jetzt, der sagt einfach, okay, unterwerft euch mir und es wird euch gut ergehen. Kein Problem, wir müssen halt alle anderen platt machen. Stellt euch auf meine Seite und ihr werdet wahrscheinlich sogar reich dabei. Und ja, genau, das ist dann wieder der verführerische, dunkle, leichte Weg, genau wie die dunkle Seite der Macht. Luke Skywalker steht auch in diesem Duell am Ende davor, jemanden umzubringen oder die dunkle Seite der Macht zu nutzen, irgendwie alles zu tun, weil man muss sich halt vorstellen, der kennt seit ungefähr 2 Wochen die Macht, er hat kurz irgendwie Kung-Fu gelernt, halt falscher Film, aber der muss jetzt irgendwie alles dran setzen, da seinen Vater zu befreien oder zumindest sich zu retten, und in der Situation entscheidet er sich an einer Stelle einfach nicht zu kämpfen und das Schwert zu strecken. Das wiederum könnte man jetzt so auslegen, das ist das, was dann Anakin Skywalker in dem Moment schon Darth Vader dazu bringt, auch selbst an das Gute zu glauben. Ja, also diese Geschichten, du hast die Wahl, das ist ganz wichtig und das ist ganz tief in uns. Wir wünschen uns, dass wir die Wahl haben und unser eigenes Schicksal lenken können.
Und vielleicht die Erlösung oder dieser Moment der Erlösung, ganz allgemein gesprochen, wir selber so weit in uns haben, dass es ja auch jetzt einmal, also dieser Akt des Loslassens, oder wie du es auch sagst, die Waffen strecken vor dem eigenen Vater, diese Liebe siegen zu lassen, die irgendwie gewaltlos sein muss. Ich glaube, okay, das ist jetzt natürlich sind große Worte, also bei Jesus Christus ganz klar am Kreuz diese Hingabe. Gut, Neo haben wir auch, Matrix, also er gibt sich diesen Maschinen hin, er opfert sich da mehr oder weniger. Na, okay, gut, Entschuldigung, das ist ja verknüpft mit dem Ende, letzten Kampf, ja. Stimmt, aber er gibt sich da ganz in die Hände der Maschinen, vielleicht kann man das so sagen. Oder er nimmt, genau, das ist ja mit dem Agent Smith, diese Transformation nimmt er dann an. Ich glaube, er wehrt sich ja dann nicht mehr, ne? Das ist so dieses, ja. Also, aber das ist dieser Akt der Hingabe und der Liebe, das ist ein großes Thema in der Theologie, klar. Das ist ja doch auch mit allen natürlich filmischen Mitteln vorkommt oder man sehen kann oder interpretieren kann oder, sag ich mal, ja, da isolieren kann oder das anschauen kann, diese Perspektive.
Ja, unterm Strich kann man eigentlich dann sagen, dass du in fast jedem dieser Genres hast, du hast einen Held, du hast einen Erlöser, der wird auf eine Probe gestellt, entweder durch sich selbst oder durch die Außenwelt, in der er eben spielt, und am Ende siegt hoffentlich durch die Hingabe des Heldes dann das Gute oder das Licht oder je nachdem, in welcher Welt wir uns dann da gerade befinden. Aber dass es das halt widerspiegelt, dass es ganz oft in den Genres, egal in welchem, ob im Kinderfilm oder im Science-Fiction oder im Fantasy, was auch immer, Fantasy-Bereich.
Die Frage, warum ist das so? Ja. Was motiviert die Leute, solche Geschichten gern zu lesen und zu sehen,
ja,
und dementsprechend andere Leute sie zu schreiben und zu drehen? Und das sind halt diese Sehnsüchte, die in uns sind, dieses Glauben an Schicksal oder eben auch nicht. Schicksal ist für die Leute manchmal beruhigend, dass man halt nichts ändern kann, ist für viele Leute irgendwie eine coole Idee. Ich bin eher einer wie Neo, der sagt, nein, mein Schicksal ist nicht vorbestimmt, ich bin der Herr meines Schicksals. Und diese Wahl, mit seinen eigenen Entscheidungen das eigene Leben beeinflussen zu können, naja, in den Geschichten ist es, die Welt retten zu können. Und ich glaube, das finden die Leute interessant oder das ist etwas, was man gerne hört.
Ja, weil die Wahl bei einem selber eben das ist, sich für oder gegen das Gute zu entscheiden oder für das Böse, für das Gute, wo die Filme drauf hinziehen. Also das ist ja, das hängt von dir ab so.
Genau, ich habe die Macht mit meiner Entscheidung, ja, genau. Mit meiner bewussten Wahl für oder gegen das Gute, mein Schicksal und mein Leben zu bestimmen. Jeder von uns träumt davon, jeder von uns hat irgendwie das Gefühl, dass er feststeckt und irgendwie irgendwas ändern möchte, und es ist ein guter Gedanke, dass man die Wahl hat und dass es an einem selber liegt. Und damit würde ich auch gerne noch zu Das fünfte Element kommen. Das ist ein großartiger Film, jeder, der den nicht kennt, soll ihn sich angucken, ein Fantasy-Epos von Jean-Luc Besson. Ist der wirklich Jean-Luc? Ich weiß gar nicht, aber jedenfalls ein Besson-Film. Der davon handelt, dass eine höhere Macht auf die Welt kommt, um die Welt zu retten, aber sie wird so ein bisschen gehandicapt und muss selbst erst gerettet werden. Und am Ende, es ist ein Hollywood-Film und er ist in diesem Podcast, also siegt das Gute, das Licht siegt über das Dunkle, wirklich buchstäblich auf der Leinwand. Und damit es da aber hinkommt, müssen sich die einzelnen handelnden Personen für das Gute entscheiden. Da ist einmal die Lilo, die diesen Engel, dieses perfekte Wesen darstellt, die wird mitten im Film angeschossen und erlebt quasi nur das Schlechte im Menschen. Die kommt ja wie ein Kind zur Welt und weiß nichts mehr und lernt erst. Und was sie so lernt, ist eigentlich ja, Gewalt. Also sie wird von der Polizei verfolgt und sie wird, wie gesagt, dann noch angeschossen. Und nebenbei lernt sie über so einen Computer vom A bis Z halt alles, was sie die letzten 5000 Jahre vergessen hat oder verpasst hat. und ist gerade beim Buchstaben W, was dann im Englischen Krieg ist, und lernt also alles über Krieg. In dem Moment, wo es dann eigentlich um alles geht, und sie fragt sich, warum soll ich die Menschheit retten? Und die Liebe ist dann die Antwort. Corbin Dallas, der Taxifahrer, der sie am Anfang rettet, der sich natürlich Hals über Kopf verliebt in sie, selbst ein gebrochener Mann, am Boden so ein bisschen geschieden und hat eigentlich die Liebe selbst eigentlich aufgegeben. Der entscheidet sich für die Liebe, dadurch entscheidet sie sich für die Liebe und die Liebe ist das fünfte Element und damit wird das Böse besiegt und das Schwarze vertrieben. Und diese Entscheidung für die Liebe haben alle Charaktere in dem Film durchgemacht. Ich will da jetzt nicht jeden Einzelnen durchgehen, aber auch der Bösewicht, dieser Emmanuel Sorg, von Gary Oldman übrigens gespielt, der ist großartig gemacht und er hat halt auch mehrfach die Wahl, sich für oder gegen was zu entscheiden. Seine Wahl führt ins Dunkle für ihn und ins ewige Dunkle. Und ja, das ist wieder die Message. Du kannst dich entscheiden, entscheide dich für die Liebe oder tu es nicht. Aber ich würde einfach jedem empfehlen, sich für die Liebe zu entscheiden. Und das passt wunderbar zu unserem Thema.
Ja, sehr schönes Schlusswort. Also entscheidet ihr euch auch alle für die Liebe. Und wir bekommen noch einen Segen.
Gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
So segne euch und uns der allmächtige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Gott liebt euch.